Wir sind immer noch bei der Fortsetzung von dieser Lehrrede, die die tiefsinnigen Fragen heißt. Und wo jetzt bei dem kundig und von durchdringender Weisheit zu sein, der edle achtfache Pfad erklärt wird. Der edle achtfache Pfad, der die Übungsmethoden sind, um eines Tages jegliche Problematik zu transzendieren. Der edle achtfache Pfad, der aus drei Teilen besteht, wie die ganze Lehre, aus Sila, Samadhi und Panya, das heißt aus moralischem Benehmen, Konzentration und Weisheit. Weisheit kann man auch mit Einsicht oder Klarblick übersetzen. Und wir sind immer noch beim ersten Teil, obwohl dies schon die fünfte Fortsetzung ist von dieser Lehrrede. Also die Lehrrede selber ist bedeutend kürzer als all das, was man darüber erklären kann und was man da vielleicht auch noch kontemplieren kann. Der erste Teil, die Moral, besteht aus drei Schritten im edlen achtfachen Pfad. Rechte Handlung, rechte Rede, rechter Lebenserwerb. Und wir haben die rechten Handlungen besprochen anhand der vier Tugendregeln, und die fünfte Tugendregel ist die rechte Rede. Und zu der kommen wir heute, und zum rechten Lebenserwerb. Nun ist es so, dass beides natürlich, die Handlungen und die Rede, alle aus dem Denken entspringen. So dass es immer wieder darauf zurückkommt, dass wir unsere Gedanken nicht nur untersuchen müssen und ihnen klar gegenüberstehen müssen, sondern sie auch ersetzen müssen. Ersetzen mit dem Heilsamen. Die Schwierigkeit, die wir da erleben, die jeder erlebt, der noch nicht sehr lange praktiziert, ist, dass er gar nicht weiß, was er denkt. Die Gedanken sausen umher und sie haben Rede und Handlung zur Folge. Aber da die Achtsamkeit noch nicht geschärft genug ist und die Einspitzigkeit des Geistes noch nicht trainiert genug ist, so ist man nicht gewahr, was da geschieht. Und das lernen wir in der Meditation. Die Meditation ist allerdings erst der nächste Schritt, aber ich möchte sie dennoch nur gleich erwähnen. Wenn wir das in der Meditation nicht lernen, den Geist zu schärfen, einspitzig zu machen, auf einem Punkt zu bleiben, können wir niemals unsere Gedanken so erkennen, dass sie alle eines Tages heilsam sind. Nicht nur, dass sie eines Tages alle heilsam sind, sondern dass sie sogar, außer dass sie nicht negativ sind, auch produktiv sind. Denn es lohnt sich nicht, dieses Leben, das menschliche Leben, das recht kurz ist, zu leben, ohne da irgendetwas produktiv zu machen. Da müssen wir allerdings wissen, was produktiv ist. So dass wir in der Meditation nicht nur auch diese Einspitzigkeit des Geistes lernen und lernen müssen, denn sonst können wir nicht meditieren, sondern auch durch das Etikettieren immer wieder erkennen, was wir eigentlich denken. An sich müsste das jedem sehr interessant sein, zu wissen, was er eigentlich denkt. Denn daraus besteht ja unser Leben. So machen wir ja dann unsere Handlungen und unser Reden, und unser ganzes Leben besteht daraus, was wir eigentlich denken. Und dennoch ist es eine Tatsache, dass die meisten Menschen auf der Welt sich überhaupt nicht darum kümmern, was sie eigentlich denken, sondern immer nur auf die Sinneskontakte reagieren. Die Sinneskontakte, die durch die fünf Sinne kommen, aber auch durch unsere Gefühle und immer wieder reagieren. Und dieses Reagieren macht uns also zum Sklaven, statt dass wir Meister der Situation sind. Alles das ist nur durch die Meditation, durch das Schärfen des Geistes erlernbar. Wenn wir das nicht üben und praktizieren, dann bleibt der Geist so, wie er ist. Sollten wir damit zufrieden sein, ja, dann ist es in Ordnung. Sollten wir nicht damit zufrieden sein, müssen wir es unternehmen. Und das Einzige, was wir unternehmen können, ist das Schärfen, das Trainieren. Die rechte Rede, die ein ganz wichtiger Teil der Tugend oder des moralischen Benehmens ist, wird vom Buddha sehr oft erwähnt. Sie wird erwähnt, dass sie ein großer Segen ist, wenn wir sie üben. Sie wird erwähnt, dass sie als Tugendregel, das ist die vierte Tugendregel, und sie besteht aus verschiedenen Aspekten. Das erste ist natürlich, dass man nicht lügt. Aber Lügen ist auch so ein Begriff, der sehr viele Möglichkeiten öffnet. Zum Beispiel nicht übertreiben, aber auch nicht untertreiben, sondern effektiv überlegen, stimmt das genau, was ich da sage? Übertreiben und untertreiben, beides wird vom Buddha abgelehnt. Und es bedeutet auch, dass wir uns auf der einen Seite wichtig machen wollen durch das Übertreiben und auf der anderen Seite klein machen wollen, was aber auch mit unserer Ego-Illusion zu tun hat. Wenn wir bei der Wahrheit bleiben, so wie es wirklich ist, müssen wir sehr häufig noch einen Moment länger überlegen. Wie war es eigentlich, wirklich? Selbstverständlich ist unser Erinnerungsvermögen sehr schlecht und es können Fehler vorkommen, das ist klar. Aber es ist das absichtliche Übertreiben und Untertreiben, was gemeint ist. Denn Karma, hat der Buddha gesagt, ihr Mönche, ist die Absicht. Und wir machen mit jedem Gedanken und jedem Wort Karma. Es gibt neutrales Karma, aber sehr wenig. Das meiste ist entweder heilsam oder unheilsam. Und sehr vieles davon ist so im Zwielicht, dazwischen, eine graue Ebene. So dass wir auf der einen Seite etwas gute Absichten und auf der anderen Seite aber dennoch unsere Ego-Absichten auch mit dazu haben. So, es bedeutet nichts anderes, als auf sich selbst aufzupassen. Und dieses auf sich selbst aufpassen ist nicht nur interessant, wie ich bereits gesagt habe, sondern es eröffnet uns ganz andere Perspektiven. Wenn wir uns selber kennen, lernen wir die Welt kennen. Nur so. Alles andere ist Fantasie. Man kann auf Reisen gehen. Da lernt man die Welt nicht kennen. Dann kann man nur sehen und eventuell hören oder noch denken. Sehr häufig schmecken oder berühren. Aber man lernt die Welt nicht kennen. Der Buddha hat gesagt, das ganze Universum liegt in diesem klafterlangen Körper und Geist. Alles, was wirklich ist, tragen wir in uns. Sodass diese Selbstbeobachtung oder Selbsterkenntnis oder Selbstprüfung nicht nur interessant ist, sobald man sich selbst objektiv gegenübersteht, sondern auch die Perspektive für die Wahrheit eröffnet, für das Absolute, wo die Buddha-Lehre hinführt. Sie führt zur absoluten Wahrheit. Wir haben also nicht übertreiben, nicht untertreiben, nicht schmeicheln, weil es ist gelogen. Es stimmt nicht. Das heißt also, diese kleinen gesellschaftlichen Lügen davon Abstand nehmen. Wirklich so sagen, wie es ist. Wenn wir dann glauben, dass der andere, dem wir was sagen wollen, das nicht verkraften kann, dann gar nichts sagen. Es ist besser, gar nichts zu sagen, als das, was nicht hundertprozentig die Wahrheit ist. Es ist immer wieder möglich, gar nichts zu sagen. Zu dem Nicht-Lügen gehört keine groben Worte benutzen. Und dazu gehört dann auch nicht hintertragen, den Ruf eines anderen zum Beispiel beschmutzen, so wie das sehr häufig in gewissen Zeitungen gemacht wird. Manche Zeitungen machen daraus ein Geschäft, den Ruf anderer Leute zu verschlechtern. Und es ist sehr schwer, das dann wieder in Ordnung zu bringen. Weil wir sind geneigt, das zu glauben, was wir lesen. Was im Prinzip auch nichts anderes ist als Sprache. Das, was wir lesen, es ist auch nur die Sprache. Und daher ist es auch ganz wichtig, was wir als Nahrung für unseren Geist nehmen. Der Buddha hat zum Beispiel gesagt, dass um unsere Schwierigkeiten zu überwinden, um alle Unreinheiten zu überwinden, wir edle Freunde und edle Unterhaltung brauchen. Das heißt also, dass wenn wir die Zeitung studieren, wir ganz bestimmt keine edle Unterhaltung haben. Denn was uns da entgegenkommt, ist größtenteils nicht edel. Da wird sehr oft gesagt, man muss wissen, was vorgeht. Da habe ich mal ein Experiment gemacht. Ich habe mal in einem ganz alten Bauernhaus gelebt. Und da haben wir den Linoleumboden weggenommen, weil der natürlich vollkommen ruiniert war. Und darunter waren alte Zeitungen. Und zwar waren die Zeitungen von 1927. Und waren ungefähr 45 Jahre alt. Das Haus war noch viel älter. Und dann habe ich mir die angeschaut, diese Zeitungen. Also die Preise hatten sich alle sehr verändert. Es war alles viel teurer geworden. Die Namen hatten sich verändert. Und sonst war der Inhalt der gleiche. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Es war alles dasselbe. Die Namen waren anders und die Preise waren anders. Und das Datum natürlich. Wenn man sich einredet, dass man weiß, was in der Welt vorgeht, wenn man die Zeitung liest, dann müsste man viel eher sich darum bemühen, zu wissen, was in einem selbst vorgeht. Das ist das wichtigste Buch zu lesen. Edle Freunde, edle Unterhaltungen sollen uns helfen, den Weg nicht zu verlieren, sondern immer wieder zu wissen, was wirklich wichtig ist. Das menschliche Leben ist kurz, es ist nicht einfach und selbstverständlich hat jeder Verpflichtungen. Aber es gibt etwas, was dem menschlichen Leben einen Aufschwung gibt und ein Gefühl des Weges zum Transzendieren, wo man ganz genau weiß, dass die Dinge, die im Alltag geschehen, zwar geschehen müssen und wir müssen uns auch drum kümmern, ist gar keine Frage. Aber sie sind nicht das, worum es geht. Worum es wirklich geht, ist unser spirituelles Wachstum und unsere Läuterung. Und eines Tages den Samen der Erleuchtung in uns so gepflegt und gehegt zu haben, dass er zur Blüte kommt. Der Samen der Erleuchtung wird von Meister Eckhart das Fünkelein genannt, der Funken in uns. Wir können es gerne die Gotteserfahrung nennen. Wir nennen es Nibbana. Alles nur Worte. Muss erlebt sein. Das ist wichtig. Das können wir tun. Das ist für die Menschheit möglich. Schnell oder langsam spielt dabei keine Rolle. Aber was dabei eine Rolle spielt, ist, dass wir nicht vergessen, um was es wirklich geht. Und uns nicht in den Alltagsdingen so verlieren, dass wir glauben, wir können mit den weltlichen Dingen glücklich werden. Wir werden immer wieder enttäuscht sein. So sieht es aus mit der Nahrung für den Geist, wenn wir das aus den Zeitungen nehmen. Wenn wir das aus Büchern nehmen, die sich nicht um erhebende Dinge handeln. Es muss nicht immer gleich die tiefste Philosophie sein. Die haben manchmal so viele schwierige Worte, dass man sie im Lexikon nachsehen muss. Das ist nicht nötig. Man braucht nicht gelehrt zu sein, um weise zu werden. Im Gegenteil, es kann sehr häufig sogar ein Hindernis sein. Es muss nicht, aber es kann ein Hindernis sein. Es gibt viele Bücher, die einem auf diesem Weg helfen. Sie müssen nicht alle buddhistische Bücher sein. Es gab schon viele, viele Denker und Dichter, die auch diesen Wahrheitsweg gesehen haben und ausgedrückt haben, die uns mit immer wieder erinnern. Und das ist es. Wir haben ein äußerst schlechtes Gedächtnis. Das ist menschlich. Das ist keine Tragödie. Wir haben es eben. Deswegen haben wir ja auch andauernd kleine Zettel, wo wir uns alles aufschreiben. Die meisten Menschen würden gar nicht wagen, einkaufen zu gehen oder einen kleinen Zettel. Weil sie bestimmt die Hälfte oder mehr vergessen würden. Ja, wir haben ein schlechtes Gedächtnis, schadet ja nichts. Aber wir können uns immer wieder erinnern lassen. Und das ist ja im Prinzip auch der Grund für unsere Mittwochabende. Denn das, was ich hier sage, ist auch nichts Neues. Ist ja alles schon mal da gewesen. Und das haben wir auch schon alles gehört. Es ist die Erinnerung, die nötig ist. Man muss immer wieder erinnert werden. Und das ist auch der Grund, warum man sich spirituellen Lehrern nähern muss, um erinnert zu werden. Nur darum, manchmal genügt schon die Gegenwart des Lehrers, dass man erinnert wird, ach ja, das wollte ich ja eigentlich machen. Ich habe nur vergessen. Oder ich habe mir eingeredet, ich hatte keine Zeit. Das ist auch so ein Problem mit der keine Zeit haben. Was ist eigentlich Zeit? Zeit ist etwas, was sich jeder selber schafft. Und im Allgemeinen, je mehr man schafft, desto mehr Zeit hat man. Zeit ist nichts Absolutes. Zeit ist nur von uns etwas Absolutes gemacht, damit wir uns im richtigen Moment treffen können. Weiter gar nichts. Es fließt die ganze Zeit um uns herum und wir leben da drin in der Zeit und wir schaffen sie uns selbst. Was wir uns selbst schaffen, dafür haben wir Zeit. Und das kann jeder für sich auch ausprobieren. Es wird weiter gesagt, tadeln, beschimpfen und schmähen ist falsche Rede. Und da ist etwas Interessantes auch über die rechte Rede vom Buddha gesagt. Jemand tadeln oder ja, beschimpfen ist bestimmt nicht richtig und schmähen, das wissen wir auch. Aber allein schon tadeln ist so. Er hat gesagt, dass wenn man etwas weiß, was man glaubt, dass es den anderen in irgendeiner Weise wehtun kann und es ist nicht wahr, soll man es nicht sagen. Wenn man glaubt, dass man etwas weiß, was dem anderen wehtun kann, es ist wahr, soll man es auch nicht sagen. Wenn man aber etwas weiß, was man glaubt, dass dem anderen helfen kann und es ist nicht wahr, soll man es auch nicht sagen. Aber wenn man etwas weiß, was man glaubt, dass dem anderen helfen kann, und es ist wahr, dann soll man den richtigen Moment dafür finden. Und das ist natürlich sozusagen in der Hitze des Gefechts, wenn man da Wortgefechte hat, im Allgemeinen nicht ist vergessen. Wann ist der richtige Moment? Der richtige Moment, um einem anderen etwas zu sagen, was man glaubt, was ihm hilfreich sein wird, ist, wenn man nur Liebe und Mitgefühl für den anderen hat. Dann kommt nämlich das, was man sagt, gefühlsmäßig richtig heraus. Wenn man aber zu der Zeit, wo man die hilfreichen Worte von sich geben möchte, sich gerade darüber geärgert hat, dass der andere ja das überhaupt nicht versteht, was doch so selbstverständlich ist, dann kommt das ärgerlich heraus. Und dann nutzt es nichts. Das heißt also auch wieder gar nichts sagen und warten, bis man ein Gefühl, dieses Ärgergefühl vollkommen überwunden hat und nur noch das Liebe und Mitgefühl für den anderen hat und auch weiß, dass der andere bereit ist zuzuhören. Das kann man ja ganz leicht erkennen. Wenn der andere in die Gegend schaut und nichts wissen will, naja, dann braucht man gar nichts erst zu sagen. Wenn man mit dem anderen eine Verbindung aufgenommen hat, dann spürt man ja, ob er was hören will. Das ist eine Erklärung des Buddhas aus einer anderen Lehrrede, wie man Konflikt vermeiden kann. Die Erklärung des Nicht-Konfliktes. Also wir haben auf der einen Seite absolutes Wahrheitsgetreu sein und auf der anderen Seite Konflikt vermeiden. Also, da muss man den mittleren Weg verstehen zu gehen. Es ist aber nur möglich, das zu tun, wenn man etwas sagen will, was vielleicht sogar wichtig ist für einen selbst und andere, wenn sich da keinerlei Ärger oder Ablehnung breit macht, sondern rein objektive Erklärung mit dem Mitgefühl mit dem anderen. Ohne das Mitgefühl sind unsere Unterhaltungen sowieso rein intellektuell. Und intellektuelle Unterhaltungen haben im Allgemeinen sehr wenig Resultate. Die werden unter Wissenschaftlern sehr geliebt und werden auch sehr häufig gepflegt. Ein Wissenschaftler erklärt und die anderen Wissenschaftler freuen sich über die Erklärung und dann kommt der nächste dran und so weiter. Für den normalen Mitbürger sind die Worte im Allgemeinen nicht verständlich, schwer verständlich, vielleicht nicht, aber schwer verständlich. Und der ganze intellektuelle Gedankenaufbau ist nicht, was der Buddha im Sinn hat über rechte Rede. Was er im Sinn hat, ist, dass die rechte Rede vom Herzen kommt. Und wenn sie das tut, dann braucht man sich nicht groß zu bemühen. Dann ist das ganz einfach mit der rechten Rede, wenn sie vom Herzen kommt. Selbstverständlich ist auch ein gewisses Wissen eine große Hilfe. Das ist nicht so, dass das überhaupt nichts hilft. Aber wenn man immer nur seine Unterhaltung da pflegt, indem man sich von dieser intellektuellen Basis aus unterhält, dann ist diese zwischenmenschliche Beziehung der edlen Unterhaltung nicht gegeben. Und unsere Schwierigkeiten, unsere Hindernisse, sind gerade diese edlen Unterhaltungen besonders vom Buddha erwähnt, als ein besonderes Hilfsmittel, wo wir immer wieder erinnert werden, wo wir immer wieder uns auf die Ebene des spirituellen Lebens begeben können, was im täglichen Leben ja so oft vergessen wird, in Hintergrund gerät. Es ist nämlich vollkommen gleichgültig, was wir tun. Hauptsache ist es, wie wir es tun. Und dazu kommen wir noch mit dem Lebenserwerb. Was auch dazu gehört, zu dieser rechten Rede, ist nicht schwatzen. Und das ist die Tunsregel, die vierte, die dazugehört, ist nicht Schwatzen, die am meisten gebrochen wird, weil es das beliebteste Gesellschaftsspiel ist. Es kostet nichts, jeder kann es, ist ganz einfach. Und wir haben nicht nur die Gelegenheit, es mit denen zu pflegen, die um uns herum sind. Wir können ans Telefon gehen und das dann noch tun. Wir können uns mit allen möglichen Mitteln mit anderen Leuten in Verbindung setzen. Schwatzen ist nicht gemeint, dass wir nun nur philosophische Reden halten sollen. Überhaupt nicht. Es ist gemeint, dass wir einen Zweck verfolgen. Und der Zweck ein heilsamer sein soll. Ein liebevoller, ein mitfühlender, ein hilfreicher. Dieser Zweck, der da verfolgt wird, das ist das, was zu der Achtsamkeit gehört als Wissensklarheit. Wozu rede ich jetzt? Was für einen Zweck habe ich? Will ich wirklich dem anderen etwas Gutes sagen? Will ich ihn aus seinem Trübsal herausbringen? Oder will ich ihm helfen in irgendeiner Weise? Oder will ich mich selbst profilieren? Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den wir als Kriterium benutzen können. Bin ich dabei, etwas für mich haben zu wollen? Bin ich dabei, etwas für mich bekommen zu wollen? Will ich wichtig sein? Will ich anerkannt sein? Das ist auch ein Punkt, der hier erwähnt wird, nämlich die Wichtigtuerei. Wer man ist, was man alles kann, wen man alles kennt. Auf Englisch nennt man das Name-Dropping. Die ganzen Namen erwähnen von all den wichtigen Leuten, die man alle kennt. Ist auch ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Aber wird natürlich vom Buddha vollkommen abgelehnt. Habe ich also irgend so etwas im Sinn, was mich selbst mehr wichtig erscheinen lässt? Oder aber habe ich den anderen im Sinn, mit dem ich rede? Ist ganz einfach. Auf jeder Facette des spirituellen Lebens ist die Frage, will ich mich, was will ich, oder will ich mich geben? Der Unterschied ist wie Tag und Nacht, nicht immer klar erkennbar. Auch dafür brauchen wir natürlich einen klaren Geist. Ist nicht immer so einfach zu erkennen, will ich etwas für mich oder will ich etwas für den anderen. Aber wenn wir uns das einmal merken, und das ist einfach genug, sich zu merken, braucht man vielleicht nicht vergessen, wenn wir uns das einmal merken und uns danach richten, dann werden wir sehr schnell auch spüren, wie erleichternd das ist. Nun haben alle Menschen irgendwelche Verpflichtungen, wo sie sich wirklich um andere kümmern müssen. Wenn wir das liebend und gern tun, so ist diese Verpflichtung keine Bürde. Wenn wir es aber empfinden, als wäre es eine Schwierigkeit und nimmt uns von dem, was wir gern für uns selber hätten, weg, dann ist es nicht nur eine Bürde, sondern wir können es auch nicht richtig ausüben. Das heißt also, wir können unsere Reaktionen und Gedankengänge genau untersuchen und sehen, ob wir uns hingeben wollen, mit anderen reden, weil wir helfen wollen, oder ob wir für uns etwas suchen. Wir reden, damit der andere uns bestätigt, anerkennt, liebt. Irgendetwas, was wir für uns selbst wollen. Je weniger wir das tun, desto leichter ist das Leben für uns. Weil immer, was wir für uns selbst wollen, ist eine Mangelerscheinung. Was wir für uns selbst wollen, kann ja nur daraus entstanden sein, dass wir uns nicht erfüllt fühlen. Ich suche was. Ein anderer soll es mir geben. Er kann es sowieso nicht. Aber die meisten Menschen versuchen es. Und diese Mangelerscheinung ist Dukkha. Und sehr häufig sogar schweres Dukkha. Wenn man darauf aus ist, sich nur von den anderen bestätigen zu lassen, lebt man in ständigem Dukkha. Wenn man darauf aus ist, anderen hilfreich zur Seite zu stehen, also mit Rede oder Tat oder beidem, so ist das persönliche Problem überhaupt nicht vorhanden. Weil man ja sich um den anderen kümmert. Und das eigene überhaupt nicht spürt. Also es ist etwas sehr Wichtiges, auch seine eigene Rede sozusagen als Zuhörer einmal zu betrachten. Es kann gar nichts Interessanteres geben, als sich selbst zuzuhören. Das heißt nicht, dass man sich nur unbedingt auf Kassette aufnehmen muss, um sich selbst zuzuhören. Das tut man im Allgemeinen nur, wenn man reden hält. Damit man weiß, ob man verständlich ist. Aber man kann sich selbst zuhören, während man spricht. Und vor allen Dingen kann man die Gedankengänge, die dieser Rede vorausgingen, untersuchen und erkennen. Wenn man diese Wissensklarheit benutzt, was ist der Zweck? Und untersucht, ob es sich vereinbart mit dem Geben statt dem Nehmen, so nimmt das etwas von der Impulsivität des Redens, was im Allgemeinen sehr günstig ist. Sondern es ergibt sich daraus eine gewisse Überlegung, bevor man sich in irgendwelche Unterhaltungen da hineingibt, die eventuell sogar Argumente bringen. Argumente wird auch abgelehnt. Der Buddha hat auch nicht argumentiert. Er hat gesagt, die Welt streitet mit mir, aber ich streite nicht mit der Welt. Also seine Lehre wurde sehr viel abgelehnt, denn er hat auch die Religion, die zu seiner Zeit in Indien gängig war, reformieren wollen, sodass er natürlich viele Gegner bekommen hat. So wird das ja überall immer wieder erleben. Auch nichts sich geändert hat. Aber streiten und argumentieren hilft überhaupt nichts. Dann hat man nichts anderes wie einen gewissen Kriegsschauplatz, auf dem die Worte hin und her geworfen werden. Und sehr häufig endet das dann darin, dass man Worte benutzt, die man vielleicht gar nicht benutzen möchte, die einem nachher leid tun und die man sozusagen als Waffen benutzt. Wenn einem das passiert mit jemand anders, kann man sich daran erinnern, dass man ja gar nicht die Zielscheibe ist. Das ist eine sehr gute Art und Weise, sich zu erinnern, dass man selber nicht die Zielscheibe zu sein braucht. Wenn ein anderer die nicht die rechte Rede benutzt, so braucht man nur Mitgefühl zu haben, weil der andere das schlechte Karma macht. Wir müssen also auch auf die Nahrung aufpassen, die wir dem Geist geben, durch das, was wir lesen, durch das, was wir hören und worüber wir uns unterhalten. Das ist klar. Nun gibt es Dinge, über die man sprechen muss, die rein weltlich und mundän sind, weil sie eben einfach zu dem Pflichtenkreis gehören. Das ist klar, das ist gar keine Frage. Der Buddha hat interessanterweise sich um jede Kleinigkeit gekümmert, wo es seine Mönche und Nonnen anging. Er hat sogar Regeln dafür gemacht, wie man auf die Toilette gehen soll. So. So genau hat er es genommen. Und auch eine Regel, wie man seine Almosenschale auswäscht und auswischt. Diese Pflichten hat jeder, die sind mundän und weltlich und die sind auch nicht zu verachten. Sie sind sozusagen ein Teil unseres Daseins und mit den Unterhaltungen, sie sind auch nötig. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, über Dinge zu lesen, zu hören oder zu sprechen, die den Geist erheben können und ihm eine andere Bewusstseinsebene geben können, wo es sich darum handelt, dass wir erkennen können, dass das menschliche Leben die Möglichkeit der Transzendenz in sich trägt, nämlich, dass das, was uns erdgebunden macht, nämlich unsere Sinne, einmal so zu erkennen, wie sie wirklich sind und sie nicht mehr als das Einzige zu akzeptieren, was wir haben. Das Wichtigste, was wir haben, ist unser Bewusstsein. Und je mehr wir das erweitern und den Horizont erweitern, in dem wir leben, desto mehr können wir die Welt und die mundänen Dinge als nichts weiter wie eine Grundlage sehen, so wie ein Haus, das einem vor den Unbillen des Wetters schützt, aber nicht ich ist. Es schützt einen nur. Und so sind unsere mundänen täglichen Verrichtungen. So dass es sehr wichtig ist, dich tagtäglich daran zu erinnern und immer wieder zu versuchen, edle Freunde zu haben. Der Buddha hat diese edlen Freunde als weise und fortgeschrittene Menschen bezeichnet. Er hat nicht unbedingt gemeint, dass die nun sehr viel Wissen haben. Weisheit und Wissen wird immer auseinandergehalten, sondern er hat immer wieder empfohlen, dass man solche Menschen spricht und mit ihnen zusammen ist, die einen immer wieder den Weg zeigen können, weil sie ihn selber gehen und eventuell ein paar Schritte voraus sind, sodass sie den Weg auch zeigen können. Es ist ein großer Segen und großes Glück, wenn man solche Menschen kennt. Und was da geschieht ist, je mehr man sich mit solchen Dingen beschäftigt, desto leichter ist es, solche Menschen kennenzulernen. Allerdings braucht man dazu auch noch eine ganze Portion eigene Weisheit, um zu wissen, wann man Weisheit hört. Und das ist auch nicht immer ganz leicht zu wissen. Manchmal glaubt man alles, was man hört, manchmal glaubt man gar nichts, was man hört. In Wirklichkeit geht es darum, in sich selbst zu untersuchen, ob das, was wir hören oder lesen oder uns unterhalten, eine Resonanz in uns selber hat, nicht weil sie uns befriedigt für unsere Sinne oder weil wir sowieso schon gerne haben, nicht weil es uns vielleicht wichtig erscheinen lässt, sondern eine Resonanz im Herzen, wo sich das Herz öffnen kann. Wenn das der Fall ist, dann können wir uns getrost dieser Unterhaltung oder diesem Buch hingeben. Wenn es eine Resonanz im Herzen hat. Solange es eine Resonanz nur in unserem Ich-Gefühl hat, ist es der falsche Weg. Denn das ist das, was wir die ganze Zeit versuchen zu stärken. Die rechte Rede ist, wie ich schon sagte, ein Resultat unseres Denkens. Und das Denken kriegen wir nur in Ordnung, wenn wir meditieren. Weil die Meditation heißt auf Pali, Bhavana, Geistestraining. Das bedeutet nicht, dass wir sonst ohne Meditieren dumm sind. Überhaupt nicht. Es bedeutet auch nicht, dass wir denkunfähig sind, wenn wir nicht meditieren. Nichts davon. Was es bedeutet, ist, dass wir uns von unseren Gedanken hin und her werfen lassen. Und dass wir ihnen glauben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und den mache ich beinahe jedes Mal und absichtlich immer wieder. Wenn man meditiert, muss man schon beim ersten Mal merken, oder spätestens beim zweiten Mal des Meditierens, dass die eigenen Gedanken nicht glaubwürdig sind. Dazu gehört Demut. Denn die meisten Menschen, wenn nicht, ja beinahe alle, reden sich ein, dass ihre Gedanken vollkommen in Ordnung sind und dass ihr Leben danach gerichtet wird. Wenn das der Fall wäre, dann würde man niemals unglücklich sein. Niemals in irgendeiner Weise Aufregung, Ärger, Ablehnung oder Unruhe, Rastlosigkeit erleben. Wenn das der Fall wäre. Es ist nicht der Fall. Unsere Gedanken werden verglichen mit, sehr häufig zum Beispiel, mit einem wilden Kalb, das in der Gegend rumläuft und noch nicht angebunden worden ist. Oder mit einem Zauberkünstler, der aus allen Dingen irgendetwas machen kann. Und der einem so etwas vorgaukelt, dass man es glaubt. Wenn wir einen Zauberkünstler auf der Bühne haben und er schneidet da eine Dame in die Hälfte, dann wundert man sich, was ist das eigentlich? Hat er das jetzt wirklich gemacht? Und dann kommt sie eine Minute später und steht im Ganzen wieder da. Und dann ist man natürlich sehr glücklich, dass er sie nicht in die Hälfte geschnitten hat. Aber es sieht so aus, als ob. Und genauso mit seinen Kaninchen, was er aus dem Zylinderhut holt und so weiter. Er kann sehr gut gaukeln. Das ist unser Geist. Er ist ein Meister, uns etwas vorzugaukeln. Und wenn man beim zweiten Mal, wenn man meditiert hat, noch nicht gemerkt hat, dass der eigene Geist nicht glaubwürdig ist, dann hat man nicht aufgepasst. Da muss man es beim dritten Mal merken. Er ist einfach nicht glaubwürdig. Er erzählt Geschichten. Er reagiert auf Gefühle. Er reagiert auf Sinneskontakte. Er reagiert auf das, was gesehen wird, gehört wird, geschmeckt wird, angerührt wird, gedacht wird, alle möglichen, die Ideen, die wir haben, darauf reagiert er dann. Und wir können ihm nicht glauben, denn wenn das so wäre, zum Beispiel in der Meditation, und das wäre alles ganz glaubwürdig, wieso bleibt er denn nicht beim Meditieren? Wozu denkt er denn? Wir wollten doch eigentlich meditieren. Wir wollten doch gar nicht denken. Und wozu erzählt er denn die ganzen Geschichten beim Meditieren? Die interessieren uns doch in dem Moment gar nicht. Und nicht nur das, wir verlieren uns sogar in den Geschichten und antworten sogar noch. Sehr häufig sind wir nicht nur beschäftigt damit, was er sich ausdenkt, sondern dann auch noch, wie wir darauf reagieren können. Und dann merken wir vielleicht nach einiger Zeit, dass wir ja gar nicht meditieren, und dann fangen wir wieder an. Er ist ein absoluter Zauberkünstler. Und erst wenn er trainiert ist, auf einem Punkt zu bleiben und wirklich dort zu bleiben, und daher dann etwas, was ich noch erklären werde, wenn wir zu dem Konzentrationsteil des achtfachen Pfades kommen, und die Bewusstseinsebenen verändern kann, ohne zu denken, erst dann haben wir den Geist so weit trainiert, dass er einmal Klarheit verschaffen kann. Und dann werden wir auch nicht immer all das, was er uns zum Beispiel an Negativitäten erzählt, glauben. Oder an Ärgernissen. Oder an Plänen und Hoffnungen und Wünschen oder Enttäuschungen. Nichts davon werden wir glauben. Wir wissen, er denkt einfach. Er ist mit Denken beschäftigt. Und sehr häufig sind dieses Denken vollkommen unproduktiv. Und wenn man einmal die Meditation wirklich erlernt hat, dann kann man dieses unproduktive Denken im täglichen Leben auch ausschalten. Das ist nicht nötig. Einiges davon ist natürlich ja nötig, wie ich schon sagte, dieses mundäne, weltliche ist auch nötig. Aber das unproduktive Denken, wo der Geist immer um und her schwirrt und immer Geschichten erzählt, ist total unnötig. Und was macht es? Macht uns müde. Ist sehr energieraubend. Wir haben vielleicht den ganzen Tag gar nichts gemacht. Nichts. Auf dem Schreibtisch ein paar Stücke Papier hin und her geschoben. Aber wir haben die ganze Zeit gedacht. Und am Abend sind wir todmüde. Es ist sehr ermüdend. Je weniger wir uns davon beeinflussen lassen, desto besser geht es uns. Die meisten Menschen kommen nie dazu. Es ist immer noch die Minorität, die meditiert. Aber diejenigen, die meditieren, sollten bei dem Etikettieren ihrer Gedanken, wenn sie dadurch die Meditation gestört wird, auch gleich feststellen, ist das wirklich glaubwürdig, was ich da denke? Oder ist das einfach Fantasie? Und sich einmal vorstellen, wie der Geist einen beeinflusst im täglichen Leben. Wie er die ganze Zeit auf uns Druck ausübt und uns bearbeitet, was wir denken, was wir dann tun sollen, weil er sowas gedacht hat. Ich möchte noch den rechten Lebenserwerb anschneiden, vielleicht nicht ganz damit fertig werden, aber jedenfalls einmal schon anschneiden, der natürlich auch mit unserer Geistesverfassung zu tun hat. Der rechte Lebenserwerb ist erst einmal als eine Basis gedacht, dass wir keine der Tugendregeln brechen. Nicht töten, nicht nehmen, was nicht gegeben wurde, kein sexueller Missbrauch, keine schlechten Reden oder Lügen und kein Alkohol und Drogen. Aber das ist nur der Anfang. Bei dem rechten Lebenserwerb sind noch viele andere Dinge in Betracht zu ziehen. Erstens einmal, dass wenn wir einen Lebenserwerb haben, der vielleicht nicht mit Mitgefühl verbunden ist, dass es sehr schwer ist, wo man sich ja von morgens bis abends mit diesem Lebenserwerb abgibt, sehr schwer ist, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln. Es gibt viele Möglichkeiten, sein Leben zu verdienen, wo Mitgefühl angesagt ist und wo es überhaupt absolut notwendig ist. Aber viele auch, wo das nicht der Fall ist, wo eventuell sogar Harm Lebewesen gegenüber geschieht. Aber es gibt auch noch andere, viel subtilere Dinge, die beim rechten Lebenserwerb in Betracht zu ziehen sind. Und eins davon ist, dass man auch da die Wahrheit ständig im Auge haben muss und die Wahrheit und die Gerechtigkeit und die Aufrichtigkeit. Und das geht im Geschäftsleben häufig mal verloren. Und dann sagt man, das sind Geschäftsgebaren. So macht man seine Geschäfte. Für einen Menschen, der auf dem Weg zur spirituellen Läuterung ist, ist das heller Unsinn. Denn das ist genau das, was ihn immer wieder herunterziehen wird. Dazu gehört zum Beispiel, seine Rechnung nicht zu bezahlen zur richtigen Zeit. Das ist ein Bruch der zweiten Tugendregel. Etwas zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Man hat die Rechnung nicht geschenkt bekommen, daher nimmt man sich etwas, was nicht gegeben wurde. Es ist moralisch unentschuldbar und wird immer wieder überall praktiziert. Man redet sich ein, das sind irgendwie gute Geschäftsgebaren. Wieso man sich das einredet, ist mir nicht klar. Ich habe es schon öfter gesagt bekommen. Es ist für einen Meditierenden absolut unmöglich, so etwas zu machen. Denn es müsste, wenn es auch nicht tut, es müsste, gewisse Unruhe verursachen. Es tut es vielleicht nicht, man merkt es vielleicht nicht, aber es müsste das tun. Also das heißt also, dass man auch, wenn man schon sogar den rechten Lebenserwerb hat, und dann sich noch hineinbegibt in Dinge, die nicht vollkommen wahrheitsgetreu, gewissenhaft, aufrichtig und verantwortungsvoll gehandhabt sind, ist auch nicht mehr der rechte Lebenserwerb ist. Daher habe ich vorhin gesagt, es ist nicht nur das, was wir tun, es ist, wie wir es tun. Selbstverständlich auch, was wir tun, das ist klar. Aber wie wir es tun. Wir haben zum Beispiel auch sehr viele Helferjobs, die wir ausüben können. Und auf dieser Ebene wird sehr oft ein Gefühl des Burnout hervorgerufen. Das heißt also, man hat sich um die anderen gekümmert und fühlt sich dann vollkommen leer. Und fühlt sich überfordert. Dieses sich überfordert fühlen hat zwei Gründe, die eigentlich ganz leicht zu vermeiden sind. Der eine ist, wenn man keine Achtsamkeit ausübt. Wenn man die ganze Zeit nur dabei ist zu denken, was man noch alles zu tun hat, statt sich darum zu kümmern, was man eigentlich tut. Wenn man daran denkt, was man noch zu tun hat, kann man nicht das, was man tut, wirklich gut ausüben. Und man hat außerdem das Gefühl, es ist wie eine Lawine, die einen überkommt. Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir sind 40 oder 50 Jahre alt und überlegen uns, was wir in den nächsten 20 Jahren alles zu tun haben, dann kann man gleich aufgeben. Ne? Also genau so ist es am Tag. Wo man sich hinsetzt und überlegt, was man da alles den ganzen Tag über tun müsste. Es ist sehr energieraubend und auch fähigkeitsraubend. Das, was gemacht wird, nur das mit Achtsamkeit tun. Genau aufpassen. Nur dann kann man es gut machen, nur dann fühlt man sich nicht überfordert. Und das Zweite, und das ist nicht schwer zu erlernen, man muss sich nur daran erinnern. Und genau das lernen wir wieder in der Meditation. Denn das, was wir machen, die Achtsamkeit auf den Atem, Anapanasati, ist genau das. Die Achtsamkeit auf das, was wirklich geschieht, wir atmen. Nicht, wir denken uns irgendwas aus oder wir hoffen auf die Zukunft oder wir erinnern uns an die Vergangenheit oder wir haben irgendwelche herrlichen Visionen, sondern wir atmen und weiter gar nichts. Und das ist die Achtsamkeit, die wir dadurch lernen und dadurch auch im täglichen Leben verwenden können. Wir kommen noch mehr auf die Achtsamkeit zu sprechen. Das ist nur ein Punkt für das sich überfordert fühlen. Der zweite Punkt ist, dass wenn wir das Gefühl haben, dass wir bei unserer Arbeit uns derartig verausgabt haben, dass wir keine Gefühle des Mitgefühls und des Helfenwollens mehr haben, dann hat es uns an der liebenden Güte für uns selbst gefehlt. Und da muss man mehr an der liebenden Güte-Meditation arbeiten. Wenn wir die liebende Güte für uns selbst haben, nicht, dass wir dann selbstsüchtig werden, sondern wir sind zufrieden. Und in dieser Zufriedenheit ist es möglich, anderen Menschen sich hinzugeben. In einer Unzufriedenheit kann man sich anderen Menschen nicht hingeben. Man kann es versuchen, aber es kommt nichts daraus. Und man fühlt sich am Ende vollkommen leer. Und glaubt, es liegt daran, dass man zu viel gemacht hat oder dass andere zu viel von einem wollten. Das ist auch ein typisches Syndrom. Die anderen wollen zu viel von mir. Wenn man dieses Gefühl der Liebe und das Gefühl des Mitgefühls für sich selbst erweckt hat und das als ein Fundament in sich trägt, kann man es immer wieder verschenken. Was ich nicht in mir trage, kann ich nicht verschenken. Wenn ich einem Menschen etwas schenken möchte, muss ich es erstmal haben. Erst dann kann ich es verschenken. So dass das der Beginn und der Punkt ist, aus dem dann das Gefühl des Weitergebens entstehen kann. Auch hilfreich ist dabei auch, wenn man das Gefühl der Liebe und Hingabe an ein Ideal hat. Auch das hilft. Und dann aus diesem Gefühl der Hingabe an das Ideal auch die Hingabe zu anderen Menschen ableiten kann. Das sind Dinge, die beim rechten Lebenserwerb, wenn wir schon den rechten Lebenserwerb haben, ganz wichtige Teile davon sind, um diesen rechten Lebenserwerb auch glückbringend zu machen. Denn wenn er nicht glückbringend ist für uns, ist er bestimmt nicht glückbringend für jemand anders. Und das ist auch eine wichtige Überlegung, dass wenn ich selber nicht glücklich damit bin, was ich tue, wie kann ein anderer damit glücklich sein? Da kann ich mir sehr viel einreden. Da kann der Geist wieder sehr viel Gaukeleien machen. Aber stimmen tut's nicht. Daher, wir können unseren Geist befragen. Aber wir müssen auch ständig unser Herz befragen. Wie sich das anfühlt. Was ich da fühle. Und wenn die beiden zusammenarbeiten, und das ist gar keine Frage, dass sie zusammenarbeiten müssen, wenn die beiden zusammenarbeiten, dann haben wir die Kombination des spirituellen Lebens und der spirituellen Läuterung, die uns den Weg erleichtern und die uns auch den Weg zeigen können. Denn die Resonanz im Herzen, das ist das, worauf wir uns verlassen können. Die Resonanz im Geist ist nicht immer verlässlich, im Gegenteil, sehr oft unzuverlässig. Aber wir können uns alles Mögliche ausmalen. Das wäre genug für heute Abend. Wenn irgendwelche Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dafür. Und etwas, das unklar ist, befragt werden soll. Winfried fehlt. Er wird bald wiederkommen, ne? Ist auf Ferien.
Yeah, no questions.